Moin Moin, herzlich willkommen bei Blue Flame. Das hier ist unser Podcast. Schön, dass du reinhörst. Blue Flame ist eine Bewegung, die dafür steht, dass der Norden Deutschlands von der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird. Für uns ist das nicht zu trennen von den Kirchen und Gemeinden in den nördlichen Bundesländern. Ganz egal, welcher konfessionelle Hintergrund, wir glauben, dass wirklich, wirklich alles möglich ist, wenn die jesusliebende Kirche, du und ich, vereint in Liebe, Hoffnung und Glauben zusammen für ihren Herrn unterwegs ist. In diesem Podcast gehen die Sprecher unserer monatlichen Livestream-Events zu ihren Themen nochmal in die Tiefe. Also schnall dich an, es wird gut. Aber bevor es jetzt losgeht, drück auf jeden Fall schnell noch den Abonnieren-Button, damit du automatisch auch für die kommenden Episoden up-to-date mit uns bist. Und jetzt wünschen wir dir eine richtig gute Zeit mit der aktuellen Episode.
Yeah, herzlich willkommen zum Blue Flame Podcast. Und es ist eine coole Gelegenheit bei Blue Flame, dass die Sprecher immer einmal ihre Message bringen, aber danach noch die Möglichkeit haben, das zu vertiefen. Wenn du meine Predigt noch nicht gehört hast, dann geh nochmal auf YouTube und hör dir den letzten Blue Flame Stream dort an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und da teile ich so ein bisschen, was meine Leidenschaft für Kirche ist, was meine Vision für Kirche ist. Und zwar, dass es in erster Linie darum geht, Menschen für Jesus zu erreichen. Und das hört sich ja erstmal mega grundlegend an und man denkt vielleicht, wieso, das tun wir doch alle. Aber wie das denn praktisch aussieht, ist dann oft doch eine ganz andere Sache. Und darüber möchte ich heute mit meinem guten Freund und Kollegen Christoph Finn sprechen. Wir sind hier zusammen in Flensburg vor Ort bei Equippers Flensburg. Und wir ringen da eben ganz praktisch mit, was heißt das konkret für unsere Gottesdienste, für Jüngerschaft, für Gemeindearbeit, für Mitgliedschaft. Und ich hoffe, ich kann euch ein paar Gedanken und wir können euch ein paar Gedanken mitgeben, die euch auf eine positive Art provozieren. Denn gesunde Gemeinde ist der Schlüssel dafür, dass Erweckung nicht einfach so verpufft, sondern dass dadurch wirklich Veränderung geschieht. Hey Christoph! Erzähl den Leuten doch mal, wer du bist, was so dein Background ist, persönlich, beruflich und warum du hier mit mir sitzt und das auch deine Leidenschaft ist.
Ja, cool. Vielen Dank, Simon. Vielen Dank an die ganze Blue Flame Crew. Genau, mein Name ist Christoph. Ich bin seit, glaube ich, 2 Jahren jetzt ordinierter Pastor hier in der Equipperskirche und ich habe eigentlich Politikwissenschaften studiert, einen Master da drin gemacht in Kiel. Und wir haben aber immer in Flensburg, also meine Frau und ich haben immer in Flensburg gewohnt. Ich bin verheiratet, habe 4 Kinder. Und nachdem ich das studiert hatte, nach meinem Master, habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Wollte eigentlich so in die PR-Richtung gehen und habe dann aber einen Ruf erhalten, Pastor zu werden. Da haben mich meine damaligen Pastoren, unter anderem Simon hier, gut herausgefordert. Und meine Frau und ich haben gemerkt, ey, da schlägt was auf unserem Herzen und dem wollen wir nachjagen. Und warum ich hier bin und was ich hier mache jetzt in der Kirche ist, ich bin sozusagen der Executive Pastor, also ich mache all das ausführende Zeugs. Und meine Leidenschaft auf jeden Fall ist Kirche, ganz klar. Ist natürlich Jesus und Jesus nachzufolgen, aber es ist auch Kirche. Ich glaube, dass Gott eine Mission hat in dieser Welt, dass er diese Welt wiederherstellen, erlösen möchte und dass Kirche sein bevorzugtes Instrument ist, um das zu erreichen. Und dafür brenne dafür, Menschen zu erreichen, Menschen zu begegnen und zu auszurüsten und zu sehen, wie Leiter aufstehen.
Hammer, cool, dass du dabei bist. Ein Statement, was ich gebracht hatte bei der Predigt bei Blue Flame, war, dass das so ähnlich ist, wie wenn man ein Hemd zuknöpft. Wenn der erste Knopf nicht richtig sitzt, dann kannst du danach im Grunde genommen alles richtig machen und landest trotzdem nicht da, wo du landen willst. Und das ist für mich so ein bisschen ein Bild, eine Metapher für unsere Haltung. Wenn wir nicht als ersten Fokus den haben, dass wir Menschen erreichen wollen mit dem, was wir tun, dann können wir danach alles ordentlich und gut und richtig machen. Trotzdem sind wir sozusagen unserer Berufung als Kirche vorbei. Und in der missionalen Theologie gibt es so ein berühmtes Statement, da sagt man, hey, nicht die Kirche hat eine Mission, sondern Gottes Mission hat die Kirche. Und das verändert im Grunde genommen eine ganze Menge, auch wenn es manchmal auf den ersten Blick genau gleich aussieht. Christoph, was sind denn Sachen für dich, die in deinen praktischen Entscheidungen, in deiner Rolle auch als Pastor hier, genau das beeinflusst?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also, um ganz kurz auszuholen, ich bin auch nicht aufgewachsen mit dieser missionalen Theologie, sondern ich komme aus einer ganz evangelikalen, charismatischen Kirche und es hat mich total provoziert, wenn Menschen so darüber gesprochen haben, dass es doch in der Kirche darum geht, Leute zu gewinnen, weil es mich persönlich total herausgefordert hat. Weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ich soll jetzt meinen Glauben teilen und Menschen gewinnen und mit denen sprechen und so. Und es hat eine Zeit gebraucht, bis ich gelernt habe, umzudenken, zu sagen, warte mal, wenn Gott mich so sehr liebt und mir sozusagen ewiges Leben geschenkt hat, mir all diese himmlischen Dinge zur Verfügung stellt, dann ist meine ganz natürliche Reaktion darauf, das meinem Nächsten auch zu wünschen und nicht nur zu wünschen, sondern auch weiterzugeben. Und jetzt hier bei uns in der Kirche ist, glaube ich, so ein Punkt, der da ganz wichtig ist, dass alles, was wir tun, immer darauf zielt, Menschen zu erreichen. Und wir stellen alles, egal was es ist, das sind ganz viele heilige Kühe, die stellen wir hinten an. Das sind vielleicht ganz wertvolle, ganz wichtige Sachen, aber wir stellen sie hinten an, weil sich die Welt nicht um uns als Kirche dreht, sondern sie dreht sich darum, dass Gott auf einer Mission ist, diese Welt zu erreichen. Und wir dürfen Teil davon sein. Das heißt, wenn ich mit Teams arbeite zum Beispiel, ist es nicht, du musst irgendwie dabei sein, um irgendwie ein guter Christ zu sein oder um irgendwie alles richtig zu machen, sondern du hast das Privileg, Teil von Gottes Mission hier zu werden. Und du darfst da mit am Start sein. Und das ist für mich auch ganz persönlich ein absolutes Privileg, dass Gott sagt, ey, ich rufe dich dazu, Teil davon zu sein. Und mein Ziel ist es dann nicht, irgendwie Leute in die Kirche zu bekommen, damit die so werden wie ich und so, sondern zu sagen, hey, wie kann ich dieser Welt dienen? Wie kann ich meinem Nächsten dienen? Wie kann ich den Leuten um mich herum dienen? Genau, wie ist das für dich, Simon? Was ändert dieses Statement für dich?
Also für mich gibt das ein paar ganz, ganz grundlegende Sachen, die ich auch erstmal verstehen musste. Mir ging das ganz ähnlich. Ich habe das auch nicht als Background. Aber je mehr ich mich damit befasst habe, umso mehr ist mir klar geworden, wie sehr das Sinn macht. Und dass halt eben genau diese Haltung nicht, die Kirche ist irgendwie dieser geschützte, sichere, heilige Ort und wir rufen der Welt zu, hey, komm zu uns rein und dann warten wir gemeinsam darauf, dass wir in den Himmel gehen oder so, dass das überhaupt nicht dem Herzen Gottes entspricht, sondern er selber, Gott selbst, wird Mensch und wird Teil seiner Schöpfung, geht so weit, wie er nur gehen kann, wird selber zur Sünde in Jesus Christus am Kreuz, um uns zu ihm zurückzuholen. Und dass wir eben als Kirche genau diesem Herzen Gottes Ausdruck verleihen. Also das eine ist dieser Gedanke von drinnen und draußen, den muss man wirklich killen. Weil das ist, ganz, glaube ich, ein ganz normales, auch gruppendynamisches Verhalten. Wir gehören dazu und die anderen sind da draußen. Und damit die dazuhören können, müssen die zu uns reinkommen und so werden wie wir. Aber eigentlich muss man das umdrehen und sagen, hey, wie können wir diese Botschaft, die wir aus einer Begegnung mit Gott erfahren haben, wie können wir zu den Menschen bringen? Das ist eine Sache, die wir ganz praktisch machen, indem wir sagen, Gottesdienste feiern wir im Kino, weil das ein Ort ist, der leicht ist für Menschen, um da reinzukommen, für die vielleicht ansonsten Kirche irgendwie eine Schwelle darstellt, auch ganz praktisch, um da hinzukommen. Das ist der eine Punkt. Und dann ist es genau dieses zu sagen, hey, die Dinge, die mir vielleicht kostbar und wichtig sind, sind mir die wichtiger als der Punkt, Menschen zu erreichen. Und das ist genau da, wo es auch spannend wird. Du hast heilige Kühe gesagt, es gibt so ein bisschen den lockeren Satz, heilige Kühe machen ein gutes Barbecue und das ist so leicht gesagt, aber es kostet so viel. Wir werden nachher auch nochmal praktisch drüber reden, was heißt das irgendwie für Sachen wie Musik oder Mitgliedschaft, auch Dinge, wo jeder irgendwie eine Meinung und leidenschaftlich für unterwegs ist. Aber der Anfangspunkt ist genau der, wollen wir wirklich und sind wir überzeugt davon, dass unser Auftrag als Kirche der ist, Menschen für Jesus zu erreichen. Vielleicht mal so ein bisschen als Grundlage, unser Mission Statement als Equippers Kirche ist, Menschen durch den Glauben an Jesus Christus zum Leben ausrüsten. Und was ich Leuten immer sage, auch Leute, die neu in die Kirche kommen, ich sage, hey, das erste Wort, wir wollen Menschen erreichen. Das ist der erste Punkt. Und wenn wir das nicht tun, wenn das nicht passiert, wenn wir vielleicht sogar nicht nur Menschen erreichen, sondern Menschen abhalten durch das, wie wir Kirche machen, dann haben wir ein Problem, weil dann ist alles, was danach folgt, auf eigene Art irgendwie unwichtig. Es ist nicht unwichtig an sich, aber im Kontext von Mission ist das unwichtig. Hm. Was sind zum Beispiel, Christoph, praktische Dinge, du hast über Teams gesprochen, was du den Leuten mitgibst, genau mit dem Hintergedanken?
Den Leuten, die zu uns in die Kirche kommen oder in unseren Teams, meinst du?
Ja, die Leuten, die im Team sind, wo du sagst, hey, dein Job ist wichtig, was du tust, aber das alles dient nur diesem Ziel, das wir Menschen erreichen wollen.
Ja, also wir reden super viel darüber. So, wir schauen, hey, zum Beispiel ein Ziel ist es, dass Menschen sich bei uns wohlfühlen. Ne? Deswegen versuchen wir eine Willkommenskultur zu schaffen, dass jeder, der bei uns in den Gottesdienst kommt, der mit uns als Church connected, dass der sich willkommen geheißen fühlt, da wo er gerade steht. Wir wollen die Leute nicht irgendwie an der Tür schon verurteilen und irgendwie die sagen, was sie falsch und richtig machen, sondern wir wollen sie erstmal einladen, teilzuwerden. Das heißt, wir versuchen unseren Teams zu sagen, hey, du bist hier, und um die Leute willkommen zu heißen, um für sie da zu sein, um mit ihnen zu connecten, um sie mit auf den Weg zu nehmen. So, wir versuchen, ein cooles Café anzubieten und wie gesagt, ein richtig cooles Willkommensteam zu haben. Es ist immer schlecht, wenn Leute bei uns in den Gottesdienst kommen oder wieder gehen und sagen, hey, mich hat niemand angesprochen. So, das ist was ein ganz schlechtes Feedback ist, ein super Feedback ist. Wenn ein Beispiel, was ich manchmal bringe, ist, hey, wenn jemand kommt zu uns in den Gottesdienst und fragt dich, egal aus welchem Team du bist, wo ist denn hier die Toilette, dann sagst du nicht einfach nur, die ist da hinten irgendwo, so, und lässt ihn allein, sondern sagst, komm, ich nehme dich mit, ich helfe dir, ich zeige dir, wo es ist, weil es ein ganz praktisches Kleinigkeit ist und zeigt, was Willkommenskultur, was Hospitality, nennen wir das oft, bedeutet. Ein anderes Ding ist, das ist jetzt vielleicht gar nicht so für die Teams, aber so für die Kirche, wir versuchen unsere Gottesdienste so zu gestalten, dass sie auferbauend sind, dass sie ermutigend sind. Selbst wenn du noch nie in deinem Leben in der Kirche warst, und hier in Schleswig-Holstein haben wir das immer wieder, wir erleben das ständig, dass Leute kommen und sagen, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in einer Kirche, in einem Gottesdienst, dass das ermutigend ist für sie, dass der Gottesdienst, der geht bei uns auch nicht irgendwie 2 Stunden lang, sondern ungefähr 1 Stunde und 15 Minuten, weil das eine Zeit ist, wo Leute, selbst wenn sie irgendwie nichts von dem verstehen, was wir da so reden und machen, die Atmosphäre wahrnehmen und nicht gelangweilt werden oder irgendwie, sondern rausgehen und sagen, ey, das hat mich fasziniert, so, das hat mich angesprochen. Und das sind so, denke ich, so ganz praktische Sachen, die wir machen. Ja, gibt es noch was? Ich habe bestimmt Sachen vergessen oder noch.
Ich würde da gerne mal kurz einhaken. Wenn du als Hörer jetzt gerade zuhörst und dich vielleicht so ein bisschen wunderst und sagst, ja, aber Gottesdienst ist doch auch eine ernste Angelegenheit. Da spielen wir doch nicht rum. Da geht es doch nicht nur darum, dass man sich wohlfühlt, sondern ey, wir wollen doch da Gott anbeten. Wir hören aus dem Wort Gottes. Vielleicht feiern wir das Abendmahl. Da geht es um Vergebung, da geht es um Hoffnung. Und vielleicht können wir da nochmal drüber reden, welche Rolle spielt denn eigentlich der Gottesdienst in diesem Kontext? Und das war für mich am Anfang auch schwer zu verstehen. Du sagtest gerade dieses Wort Auferbauung. Und wenn man mal ins Neue Testament guckt, da finden wir eigentlich nur eine Bedingung dafür, wie ein Gottesdienst oder zu sein hat. Die einzige Bedingung für einen Gottesdienst finden wir im 1. Korinther 14, Vers 26 ist es, wo Paulus sagt, egal was ihr tut, ne, jeder habe etwas, eine Ermutigung, ein geistliches Lied, eine Prophetie, aber sorgt dafür, dass alles der Auferbauung dient. Das heißt, das Ziel ist es, wenn wir zusammenkommen, sollen wir ermutigter wieder rausgehen, als wir reingekommen sind. Und das ist vielleicht so die erste Frage, die man sich da mal stellen kann, auch persönlich. In meiner Kirche, gehe ich da hin und komme ermutigter wieder? Oder bin ich froh, wenn ich weniger entmutigt wieder rauskomme? Und das auch ganz praktisch und auch mutig anzugucken. Wie würde das aussehen, dass jeder, der kommt bei uns in den Gottesdienst, egal wo der steht, auch mit seinem Glauben, dass der ermutigter wieder rauskommt, als er reingegangen ist. Weil das einfach nur ein Schritt ist. Also könnte man auch hingehen und jetzt sagen, hey, wieso feiern wir denn überhaupt am Sonntag Gottesdienst? Oder warum feiern wir Gottesdienst in der Form, wie wir das feiern? Wenn das Ziel sowieso ist, Menschen zu erreichen, sollten wir denn lieber nicht Kirche auf eine ganz andere Art machen? Und diese Frage würde ich erst mal mit Ja beantworten. Ganz schlicht und einfach. Nirgendwo steht in der Bibel, dass wir am Sonntag um 10 Uhr oder um 11 Uhr Gottesdienst feiern müssen und das irgendwie die heilige Pflicht ist. Das steht nirgendwo. Sondern der Grund, warum wir das tun, ist der, dass jeder Kirche mit Sonntagmorgen und einem Gebäude vergleicht. Das heißt, wir nutzen im Grunde genommen etwas Kulturelles bei uns, um da die Botschaft von Jesus reinzubringen. Und das machen wir bei vielen anderen Sachen auch so. Christoph, beschreib doch mal ein paar Dinge, die wir ganz praktisch im Gottesdienst tun, die wir tun mit diesem Hintergedanken, dass es darum geht, Menschen zu erreichen.
Also, was wir zum Beispiel machen, ist, wir starten unseren Gottesdienst immer mit Praise. Das ist für uns so ein Begriff, wo wir einfach Lobpreis machen, der ziemlich nach vorne geht, so wo wir gemeinsam auch einfach Spaß haben, um das mal ganz platt zu sagen, aber wo wir wirklich unseren Fokus ausrichten auf Gott, auf seine Größe und nicht so sehr auf unsere Probleme, auf unsere Herausforderungen. Das ist aber auch ein Element, was die Leute abholt, was ein bisschen die Sprache dieser Welt spricht, was Musik ist, mit der man leicht connecten kann, mit der Leute connecten kann. Zum Gottesdienst wollte ich zwei Sachen aber auch noch sagen. Das eine ist, wir machen natürlich den Gottesdienst, damit Menschen irgendwie überhaupt mal mit Kirche connecten, so, und eine Chance haben, ein bisschen wie im Schaufenster vom Geschäft, ne? Der Gottesdienst ist nicht die Kirche, so, sondern es ist für uns auch ein bisschen das Schaufenster, wo Leute kommen, wo sie anschauen, was da geht. Und dann, wenn sie damit connecten, führen wir sie tiefer rein, führen wir sie in die Küche, in die eigentlichen Geschäftsräume und so, wo das Leben passiert. Aber es ist auch ein Ort, wo wir natürlich um mit der Bibel zu sprechen, die Heiligen ausrüsten. So, wo wir sagen, ey, wir nach Epheser 4, wir wollen die Leute dazu ausrüsten, einen Unterschied zu machen in ihrem Alltag. Das heißt, wir zielen in der Predigt darauf, dass die Menschen ermutigt werden, aber auch ausgerüstet werden für ihren Montag. Wenn das, was wir am Sonntag bringen und predigen und sprechen in der Kirche, keine Auswirkung hat auf deinen Montag, dann haben wir eigentlich was nicht ganz richtig gemacht. So, das ist ein Ziel, was wir haben. Eine Sache, die wir machen, die Leute, die kommen, die heißen wir willkommen, wir schenken den neuen Besuchern, schenken wir Schokolade, wir machen es ihnen leicht, mit uns zu connecten. Wir schicken sogar in Corona-Zeiten Schokolade nach Hause für die Leute, die online das erste Mal einschalten und versuchen einfach, die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Jeder liebt es, Schokolade geschenkt zu bekommen. Und es öffnet einen Raum für Beziehungen. Das ist so ein anderes Ding, wo ich gerne eigentlich auch einmal drüber sprechen möchte. Alles, was wir machen in Kirche, ist eigentlich Beziehung. So, wir sagen hier bei Equipus oft, dass wir ein Haufen Freunde sind, die einander anfeuern, ganze Sache mit Jesus zu machen. Und so wollen wir Freundschaften, Beziehungen bauen, weil darüber ganz, ganz oft Glaube transportiert ist, weil vielleicht ich oder jemand, der bei uns in die Kirche kommt, die einzige Bibel ist, der einzige, sozusagen der einzige Jesus ist, den die Leute sehen, sichtbar kennenlernen, und der Jesus in mir, in uns. Und so wollen wir Leuten einfach helfen, da Schritte zu gehen, da wo sie stehen. Ja.
Richtig cool. Du hast gerade gesagt, wir wollen die Leute ausrüsten. Und eine Sache, die wir ja auch tun, ist, dass wir unseren Gottesdienst immer ziemlich gleich veranstalten. Ja. Der Ablauf ist eigentlich immer ziemlich derselbe, das Feeling ist ungefähr dasselbe. Und der Grund ist nicht, dass das irgendwie eine heilige Liturgie oder Struktur ist, sondern es geht uns nicht darum, dass wir als Pastoren die Leute erreichen, sondern wir wollen unsere Kirche dazu ausrüsten, dass die ihre Freunde, ihre Nachbarn, ihre Kollegen, ihre Familie erreichen. Und eine Sache ist zum Beispiel, dass wir damit ihnen Sicherheit geben, was sie erwarten können in den Gottesdienst. Ich selber komme aus einer sehr kleinen, liebevollen, aber auch ein bisschen abgefahreneren Gemeinde, und da wusstest du nie, was du erwarten kannst am Sonntag. Manchmal war es vielleicht ganz okay, manchmal war es wirklich schräg, und ich habe meine Freunde da nicht mit hingenommen, genau aus dem Grund. Du wusstest nicht, was du da erwarten kannst. Und wir stecken viel Arbeit in den Gottesdienst, auch wenn wir, und das hast du gerade gesagt, sagen, der Gottesdienst ist nicht die Kirche, und das ist wichtig zu verstehen. Gottesdienst am Sonntag oder wann auch immer wir uns treffen, ist ein Teil vom Ganzen, aber es ist oft das größte Eingangstor, was wir haben in Kirche, wo wir Leuten begegnen, wo wir es ihnen, wie du beschrieben hast, leicht machen können, teilzuwerden von der Kirche. Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang über den Gottesdienst sprechen, weil wir uns damit viel beschäftigen und darüber nachdenken, wie können wir das da verbessern, wie können wir das Menschen leichter machen oder wie können wir auch den Lärm, der manchmal, und im übertragenen Sinn meine ich das, den Lärm, der Leute davon abhört, wirklich die Botschaft von Jesus abhält, die Botschaft von Jesus zu hören, wie können wir den reduzieren. Aber Kirche ist nicht nur Gottesdienst, sondern ein Thema, was mir sofort in den Kopf kommt, ist Jüngerschaft. Ich spiele jetzt mal ein bisschen hier den Kritiker und sage, so, ihr macht einen tollen Gottesdienst, alle fühlen sich wohl, die Musik gefällt den Leuten, sie haben eine gute Zeit, sie sind ermutigt, aber das kann doch nicht das Ziel sein. Wir wollen doch, dass Leute im Glauben wachsen, das ist Jüngerschaft. Wie sieht denn das bei euch aus?
Ja, das ist ein guter Punkt. weil das tatsächlich so ist. Unser Ziel ist nicht, dass sich alle wohlfühlen und bloß keiner provoziert, sondern wir wollen Leute provozieren. Ich glaube, dass das Evangelium wirklich provozierend ist für die eigene Lebensführung. So. Und da die Frage ist, wie führen wir Leute auf diesem Pfad, Jesus besser kennenzulernen, ihm nachzufolgen, ganze Sache zu machen. So. Und Jüngerschaft für mich ist immer beziehungsorientiert. Es dreht sich einfach immer um Beziehungen. Jüngerschaft passiert oft ja gar nicht irgendwie in den Programmen, in den Veranstaltungen. Als mir geht das so, meine erste Reaktion ist immer Jüngerschaft. Wir brauchen eine Veranstaltung, wir brauchen ein Training, wir brauchen irgendwie einen Kurs, wir brauchen Zweierschaft oder was auch immer man da so machen kann, Kleingruppen. Und ich denke, das ist alles super und kann alles helfen, aber Jüngerschaft letztendlich geschieht oft dann doch auf dem Parkplatz, auf dem Weg zum Parkplatz, geschieht zwischen Tür und Angel, geschieht in den Begegnungen, die so nicht geplant sind. Und da kommt man an die heißen Themen ran, da kommt man an die Dinge, die Leute herausfordern und die Leute provozieren. Und deswegen glaube ich bei uns echt, oder versuchen wir, das echt immer in den Fokus von Beziehung zu setzen, zu sagen, wir wollen Beziehungen bauen zu Leuten und da drinnen erleben wir automatisch auch ein Stück weit Jüngerschaft. Genau.
Das ist voll gut, Christoph, richtig gut. Was für mich ein großes Thema ist der letzten Jahre, ist einfach immer wieder zu realisieren, dass Jüngerschaft Geduld braucht. Und die Bibel, gerade im Neuen Testament, Paulus vergleicht das mit der Haltung von Eltern gegenüber den Kindern. Er sagt, es gibt viele Lehrer, aber es gibt wenig Väter und Mütter in Christus. Und eine Story dazu, die mir irgendwie zu mir gesprochen hat. Ich habe vor ein paar Wochen mit Freunden gesprochen. Die haben ein bisschen ältere Kinder als wir. Ich habe drei Töchter, die älteste ist 9. Und wir kamen auf das Thema Zähneputzen zu sprechen. Und dann fragte ich meine Freunde, sagte, Mensch, sind eure Kids da mal selbstständiger geworden? Und dann sagten die, ach, mein Teenager-Sohn, der 15 ist, wenn ich den nicht jeden Tag sagen würde, hast dran gedacht, deine Zähne zu putzen, wird er sich wochenlang nicht die Zähne putzen. Und das ist der Kram, den machen wir als Eltern. Und wo ich dachte, wow, habe ich eigentlich dieselbe Bereitschaft, mit Leuten auch im Glauben unterwegs zu sein. Und manchmal habe ich die nicht. Manchmal denke ich so, jetzt hast du Jesus kennengelernt, Entscheidung getroffen, jetzt machen wir ein paar Schritte und dann sollte das auch laufen. Aber zu sagen, Mann, wenn das unsere geistlichen Kinder sind, dann braucht es 10, 20, vielleicht 30 Jahre, bis Leute selbstständig, reif und mündig sind. Das weiß ich ja bei mir selber. Und das gilt es, sich bewusst zu machen, dass das ein beziehungsorientierter Prozess ist.
Auch ein chaotischer Prozess.
Prozess ist, der sich auch nicht in eine Struktur pressen lässt oder mit reinem Wissen abfrühstücken lässt. Mhm. Jetzt weißt du alles, alle wichtigen Verse in der Bibel, kennst die richtige Dogmatik oder so, sondern dass es ein beziehungsorientierter Prozess ist. Aber dazu gehört auch, eben sind so die Disziplinen von Jüngerschaft, den Leuten Gebet beizubringen, den Leuten dabei zu helfen, ihre Bibel richtig gut kennenzulernen und auch ihren Alltag, ihre Lebensfragen in dem Kontext zu interpretieren. Das Ding ist nur, Leute tun das erst, wenn sie dir vertrauen, wenn sie wirklich reingucken durften bei dir auch als Leiter oder als jemand, ja, der mit ihnen unterwegs ist.
Es gibt diesen Spruch, dass Leute interessiert es nicht, wie viel du weißt, bis sie wissen, wie sehr du dich für sie interessierst. Ne?
Total. Bei uns, denke ich, ist vieles, was ja auch Jüngerschaft passiert, ja auch im Kontext vom Gemeindealltag. Mhm. Manchmal haben wir den Gottesdienst vor dem Gottesdienst. Da wir eine Kirche sind, die jeden Sonntag auf- und abbaut, fangen wir manchmal am Sonntag um 7 Uhr, um 8 Uhr morgens an und haben einige Stunden mit einem Team von vielen, auch jungen Leuten gerade, aber fast aus allen Altersgruppen. Und da passiert ganz, ganz viel Kirche. Und dann, da sind manchmal auch Konflikte da. Ne? Und das kann man so herrlich abbilden. Und das ist oft für uns ein Kontext von Jüngerschaft. Aber natürlich haben wir auch Kleingruppen und andere Orte, wo Jüngerschaft passiert. Ich glaube, eine der größten Veränderungen, da würde ich jetzt gerne mal kurz drüber sprechen, die wir gemacht haben, als wir bewusst uns entschieden haben, wir wollen Menschen erreichen, ist, dass wir jeden Sonntag die Möglichkeit schaffen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Mhm. Und das Abgefahrene war, dass eigentlich immer, wenn wir das tun, treffen Menschen Entscheidungen. Mhm. Aber ich habe auch schon Leute gehört, die haben gesagt, boah, ist das nicht denn so ein, man fühlt sich gut in dem Moment, die Musik ist schön, die Predigt war vielleicht inspirierend und dann trifft man eine Entscheidung. Und Jüngerschaft und Entscheidung für Jesus ist ja ein Lebensstil, das ist nicht nur ein Moment. Was sind Dinge, die dir da wichtig sind? Wie geht man von diesem Punkt weiter?
Also ich weiß das von mir selber, so meine Reise mit Gott war auch nicht immer linear. Es war auch nicht die eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und von da an hat sich mein ganzes Leben nur noch happy clappy oder so, sondern das war chaotisch irgendwie. Und ich habe mich immer wieder auch mal entschieden für Jesus oder auf einer anderen Ebene auch entschieden. Und da denke ich, wir wollen einfach keine Chance oder wir wollen jedem eine faire Chance geben, einen Neustart zu machen, mit Jesus anzufangen. Und wir wollen keine Chance verpassen, das zu tun. Und wir können, manchmal haben wir so die Vorstellung, nur wenn wir es alles ganz, ganz richtig machen, dürfen wir es überhaupt machen. So, wir brauchen 120%ige Sicherheit. Und ich denke mir, hey, wenn jemand eine Entscheidung aus welcher Erfahrung auch immer gerade für Gott trifft, ist das erstmal eine gute Sache, weil es nicht so wichtig ist, irgendwie, wo du stehst gerade, sondern es ist wichtig, wohin dein Leben zielt. Und jeder Schritt auf dieser Reise ist wertvoll und ist wichtig. Und da denke ich, also für uns ist es einfach wichtig, Leuten echt jedes Mal eine Chance zu geben, ihr Leben Jesus zu übergeben oder zu übergeben und ihn daran zu lassen, auf welcher Ebene auch immer.
Ein gutes Beispiel ist vielleicht dafür auch, was an Pfingsten passiert. Apostelgeschichte 2, Petrus tritt vor die Leute und er erklärt ihnen das Evangelium. Und ihre Reaktion ist, was müssen wir tun, damit unser Leben mit Gott in Ordnung kommt? Was müssen wir tun? Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, wo wir Leute überhaupt hinführen wollen, dass sie eine Entscheidung treffen können und einen ersten Schritt gehen können. Und dann gilt es auch, die Leute an die Hand zu nehmen und in Geduld, in elterlicher Liebe mit ihnen unterwegs zu sein und ihnen helfen zu wachsen. Ich weiß, ein großes Thema bei uns, und da werde ich auch oft zu gefragt von anderen Pastoren oder Leuten aus anderen Gemeinden, ist das Thema Gemeindemitgliedschaft. Weil, was ich vorhin sagte, wenn man diese Denkweise nicht hat von drinnen und draußen, hier der eine ist drin und der ist draußen, sondern wir als Kirche bewegen uns raus zu den Leuten, beeinflusst das ganz praktisch das Thema Gemeindemitgliedschaft. Wie sieht denn das überhaupt aus hier bei uns, Christoph? Wie wird man Mitglied von unserer Kirche?
Ja, sehr gute Frage. Also das Thema Mitgliedschaft war auch so eine heilige Kuh, die wir irgendwann mal geschlachtet haben. Das war auch nicht so ganz ohne, aber weil es da ums Umdenken geht. Und für uns war das der Gedanke von, du wirst Mitglied, indem du dich mit Herz, Zeit und Geld, das sind hier manchmal so Schlagworte, die wir benutzen, investierst. Weil das ist wie in jedem, bei deinen Hobbys, in allem, was dir wichtig ist, du investierst dich eigentlich immer mit Herz, Zeit und Geld, wenn dir etwas wichtig ist. Das heißt, du gehst zum Fußballtraining, du opferst deine Zeit, du opferst deine Spritkosten dahin, dann macht das auch nichts aus, wenn du dann zum Spiel noch fahren sollst und Leute mitnehmen und was weiß ich was. Und von Herzen bist du sowieso dabei. Und das ist eigentlich so das Äquivalent, wo wir sagen, hey, wenn du dich investierst mit deinen Finanzen, wenn du dich investierst mit deiner Zeit und am Start bist, wenn du dich investierst mit deinem Herzen und für die Kirche betest, hey, dann bist du Mitglied dazu. Das gibt natürlich den einzelnen Leuten total viel Eigenverantwortung, aber das wollen wir auch, weil ansonsten haben wir irgendwelche Karteileichen, die zwar auf dem Papier Mitglied sind, aber das lebt gar nicht. Die sind nicht wirklich ein lebendiger Baustein. So.
Ich glaube, man kann grundsätzlich dazu sagen, dass eine Sache, die man, wenn man so Kirche baut, nicht hat, ist Sicherheit.
Ja.
Es gibt immer Grauzonen, es gibt immer Dinge, die nicht ganz klar sind. Und ich glaube, gerade uns Deutschen fällt das manchmal ganz schön schwer, weil wir gerne die Dinge sehr klar strukturieren wollen und Sicherheit haben wollen da drin, ob wir es richtig oder verkehrt machen. Und das ist eine Bereitschaft, wozu man wirklich auch den Heiligen Geist braucht, der diese Kapazität für auch Grauzonen in uns schafft. Manchmal mit Leuten lange unterwegs zu sein und zu sagen, hey, ich habe Geduld mit dir und ich spreche die Dinge ehrlich an und trotzdem erlaube ich, dass du Teil sein darfst. Und das gibt es in vielen Bereichen. Ich möchte mal ganz praktisch hin nochmal zu dem Thema heilige Kühe. Wir haben gerade ein bisschen gesagt, eine heilige Kuh ist Mitgliedschaft. Da muss man bereit sein, Dinge zu verändern, wenn man wirkliches Leben haben möchte. Was ist ein Bereich, der dir noch einfällt zu heiligen Kühen?
Musik. Musik ist eine mega heilige Kuh in der Kirche.
Total.
Jeder hat seine Vorstellungen, jeder hat seine eigenen Bedürfnisse, wie Musik aussehen soll, was das auch stillen soll in einem und auch seinen eigenen Geschmack vor allem. Ne?
Ja.
Und da mussten wir auch, war auch ein Prozess zu sagen, hey, wir legen mal unsere eigenen Geschmäcker, unsere eigenen Vorstellungen nieder und wir schauen mal, was erreicht die Menschen in unserer Gesellschaft. Und wir verändern das einfach, passen das an. Und was erreicht auch die nächste Generation? Das ist mir ganz wichtig. So ist auch was sich immer wieder verändern muss. Wir stehen auch jetzt wieder in einer Zeit, wo wir sagen müssen, hey, auch die Kultur, die Musik hat sich verändert. Junge Leute hören andere Musik. Die ist sehr viel elektronischer geworden und da wollen wir uns auf den Weg machen. Und nicht, um uns dem anzupassen, aber um die Sprache der Zeit zu sprechen und damit zu connecten und Menschen die Möglichkeit zu geben, damit zu connecten, weil die vielleicht das nicht gewohnt sind, eine Orgel zu hören oder was auch immer wir so in Kirche für Musik machen.
Und da gibt es überhaupt gar kein richtig oder falsch drin oder den einen heiligen Stil oder was auch immer, sondern es geht darum, auch wirklich authentisch zu sein. Sagen, hey, was ist der Sound, der es Menschen leicht macht, mit Gott zu connecten? Mir geht es immer so, die Songs, die gerade meine Lieblingslieder waren, in Phasen, wo ich Gott neu entdeckt habe, wo ich Entscheidungen getroffen habe, die sind mir persönlich total wichtig. Und eigentlich denke ich, und wenn ich ehrlich bin, das ist der echte Lobpreis und alle sollten den mögen. Aber das ist genau wie mit Kindern, die entwickeln ihren eigenen Stil und die müssen sogar ihren eigenen Stil entwickeln. Und da als Kirche bereit zu sein, auch Dinge, die einem lieb und teuer geworden sind, auch immer wieder loszulassen und zu verändern. Und wirklich zu sagen, worum geht es uns eigentlich? Es geht darum, Menschen zu erreichen und sie in eine Begegnung mit einem lebendigen Gott zu führen. Ich glaube, wir könnten da noch richtig viel drüber sprechen, wie das aussieht. Aber ganz aktuell, Christoph, was sind vielleicht gerade Dinge, die man bereit sein muss? Was sind heilige Kühe, die man bereit sein muss zu schlachten in dieser Zeit, in dieser Phase, in der wir auch sind als Kirche?
Puh, da fragst du was. Ich denke, in der Zeit, auch gerade in Corona, war eine heilige Kuh ist dieses Online-Ding, zu sagen, hey, wir Kirche kann auch online stattfinden und das ist nicht weniger wert, das ist kein Abklatsch, das ist einfach auch ein Instrument, eine Möglichkeit, die Gott uns gegeben hat, um Menschen zu erreichen. Wir haben Leute, und das war auch für mich persönlich ein Umdenken, die wohnen an einem ganz anderen Fleck von Deutschland, die waren noch nie persönlich bei uns in der Kirche, aber sind genauso connected, genauso auch beteiligt an Kirche, genauso Teil davon wie Leute, die in Flensburg sitzen, weil plötzlich, wir haben ganz lange keine Präsenzgottesdienste gehabt, sich eigentlich und auch Online-Kleingruppen und so, es eigentlich keinen Unterschied gab zwischen jemandem, der am anderen Ende von Deutschland sitzt und Teil von Kirche ist, so wie jemand, der in Flensburg sitzt und hier Teil davon ist. Und das war für mich auf jeden Fall eine heilige Kuh in meinem Denken. Ich sagen musste, hey, vielleicht verändert sich auch da unsere Gesellschaft, unsere Kultur und ich als Pastor, wir als Kirche müssen uns aufmachen und das nicht nur ablehnen oder von uns wegschieben, sondern damit arbeiten. Genau.
Ich möchte euch auf jeden Fall ermutigen, ob du Pastor in einer Gemeinde bist oder ob du mitarbeitest und einfach nur diese Leidenschaft teilst, dass Kirche ein Ort ist, wo wirkliche Veränderung passiert. Ich möchte dich ermutigen, schau mal mit dem Blick drauf, ist das, was wir tun, erreicht es Menschen, die mit Glaube, mit Kirche nichts zu tun hat? Und das sage ich wirklich nicht aus einem dogmatischen Background, sondern weil das bringt Leben. Wenn dir vielleicht gerade Leben in deiner Kirche fehlt, dann frag dich mal, haben wir in der letzten Zeit eigentlich Fische gefangen? Haben wir Menschen erreicht? Und plötzlich werden die Dinge, die so wichtig sind, wo es so viel Streit drüber gibt, die werden unwichtig. Ich ganz persönlich habe das wieder gemerkt, jetzt auch im Lockdown, durften einen Online-Alpha-Kurs machen, wo eine ganze Reihe Leute dabei sind, die sich neu bekehrt haben. Und ich merkte, wie Leben zurückkam in mein Herz und in meine Leidenschaft für Kirche, für Glauben. Das ist nämlich der Moment, wenn wir sehen, Leute treffen eine Entscheidung und wachsen im Glauben. Und ich glaube, das ist der Schlüssel dafür, dass Kirche in Deutschland wieder relevant wird. Ist, dass Kirche sagt, hey, wir drehen uns nicht um uns selber, sondern wir haben einen Auftrag, wir haben Missionsbefehl in Matthäus 28. Sollen wir in alle Welt gehen, nicht alle Welt zu uns kommen, sondern wir sollen in alle Welt gehen. Und das gilt auch für deine ganz persönliche Welt. Und dort Menschen mit Jesus bekannt machen, sie taufen, ihnen dabei zu helfen, das zu leben, sie zu Jüngern zu machen. Das ist der Auftrag, dem alles dienen sollen, was wir tun. Und ganz viele Dinge sortieren sich in dem Moment, wenn wir diese Entscheidung treffen.
Ja.
Ja, yeah. Das waren jetzt noch ein paar Gedanken von uns zu dem Thema. Wenn du Fragen hast, kannst du dich gern an mich auch wenden oder ihr dürft auch gern mal herkommen in Flensburg und dir das angucken. Wie sieht das praktisch aus? Wir haben eine Leidenschaft für Kirche. Es braucht jede Art von Kirche, wirklich einen Unterschied zu machen. Keine Form, kein Ausdruck von Kirche ist wichtiger als der andere. Deswegen feiern wir einander, schätzen einander, ehren einander. Und das braucht es hier auch, das braucht es unbedingt, gerade auch in dieser Zeit, in unserer Gesellschaft, wo es so viel darum geht, wer Recht hat und wer falsch liegt, dass Kirche ein Ort ist. Und das fängt bei uns an, als unterschiedliche Kirchen vielleicht, dass wir einander begegnen, einander ehren. Und das der Welt zeigen.
Ja, ja, ich möchte ja auch, wenn du Leiter bist in der Kirche oder da mit beteiligt, mitarbeitest, möchte ich dir einfach Danke sagen für deinen Dienst, auch gerade die letzten Monate oder die letzten anderthalb Jahre in dieser Corona-Zeit. Ist unfassbar cool, dass du dich investiert hast. Es ist so wertvoll und ich möchte dir einfach Danke sagen, für diese Chance, für die Möglichkeit, hier dabei zu sein und bin gespannt, was entsteht, was Gott auch für den Norden bereithält. Und ich freue mich drauf, davon Teil zu sein und zu sehen, wie Menschen mehr und mehr Jesus entdecken und ihm nachfolgen.
Yay, und damit sagen wir Danke an euch, die ihr zuhört. Danke ans Blue Flame Team, es ist Hammer, was ihr da macht. Gottes Segen und hoffentlich bald wieder persönlich bei Blue Flame, bei der Konferenz, dass das wieder möglich wird. Auf Wiedersehen.
Cool, ciao, ciao.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns schon jetzt, dich auf einem unserer interaktiven Livestream-Events, bei einem der Netzwerktreffen oder im Segnungsgebet zu treffen. Denk dran, der nächste Termin ist immer der letzte Samstag im Monat. Ab 19 Uhr geht's los. Du findest auch alle Infos dazu auf www.blueflame-sh.de. Und nochmals, klick unbedingt auf den Abonnieren-Button, teil die gute Nachricht vom Podcast. Wir hoffen, dass diese Episode dich ermutigt hat, dich in deinem Glauben gestärkt hat und du jetzt weiterhin voller Kraft durch deinen Tag gehen kannst. Sei gesegnet und bis bald, wenn wir uns wiedersehen oder hören. Ciao.